Universität Hamburg.
Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit hier mal zu haben. Ich möchte noch zwei Details meiner Vita ergänzen, weil sie zu diesem Vortrag führen. Ich habe angefangen als Ingenieur. Ich habe schon gehört, Sie haben hier auch schon Ingenieure gehabt. Und als Ingenieur hat man ja ein sehr spezielles Verhältnis zu Fakten. Und habe nach meiner Senatorentätigkeit noch eine kommunikationswissenschaftliche Zusatzausbildung gemacht, die mich überhaupt mit der ganzen Gedankenwelt des Konstruktivismus näher in Verbindung gebracht hat und die auch ein wenig Pate gestanden hat bei den Modellen, die ich anwenden will und an denen ich Ihnen meine Grundüberlegung, die zu diesem Thema gehören, darstellen möchte. Ich freue mich, dass ich angesprochen worden bin, weil ich fand diese Frage für mich selbst auch sehr interessant. Ich muss allerdings zugeben, es ist jetzt kein wissenschaftlicher Beitrag, der jetzt durch Quellen oder ähnliche Dinge unterlegt ist, sondern er kommt im Wesentlichen aus meinem eigenen Erfahrungswissen und insofern stehe ich zur Verfügung, um ihn anschließend auseinanderzunehmen. Außerdem ein zusätzliches Erschwernis ist, es handelt sich um das Feld der Politik und dazu gibt es in Deutschland, wie Sie wissen, 82 Millionen Experten. Oder vielleicht, wenn man die Gruppe etwas eingrenzt, auf die Wahlberechtigten, dann sind es nur noch 62 Millionen. Aber all die sind ja aufgefordert, letztlich die Politik zu steuern. Ich habe mir vorgenommen, zu Anfang etwas zu sagen zum Thema Fakten als Legitimationsbasis. Zum Zweiten zur Frage, wie man sie bewertet in der Politik. Das ist unschwer zu erkennen, dass man dann relativ schnell zu Wahrnehmungsdifferenzen kommt. Und wie man aus diesen Wahrnehmungsdifferenzen dann doch immer wieder Fakten schafft. Die Grundüberlegung möchte ich Ihnen an zwei Beispielen darstellen, am Beispiel der Atomenergie und am Beispiel der Sozialhilfe. Bei der Atomenergie ist es Ihnen ja bekannt, das ist ja ein Streit, der in Deutschland schon viele Jahrzehnte stattgefunden hat. Da gibt es auf der einen Seite Leute, die auf das Faktum verweisen, dass die Stromproduktion aus Kernbrennstoff vergleichsweise kostengünstig ist. Aus meiner Zeit im Aufsichtsrat des Hamburgischen Energieversorgungsunternehmens weiß ich, dass die Unternehmen mit ungefähr einem Cent pro Kilowattstunde Brennstoff kosten, also reiner Brennstoff rechnen. Das ist bei Gas sind das 6 oder 7 Cent, bei Kohle sind es vielleicht 5 oder 6 jedenfalls. Es ist durchaus ein deutlicher Unterschied, was die reinen Brennstoffkosten ausmachen. Und außerdem ist es ja vom Volumen her auch gar nicht so viel, was man da an Brennstoff braucht, jedenfalls deutlich weniger als andere Brennstoffe. Andererseits, und das zu der Gruppe, zu der gehöre ich, ist es auch ein Faktum, dass es bis heute ungeklärt ist, wo man denn nun diesen Brennstoff am Ende ablagern will. In diesen Stunden findet ja gerade in Gorleben der Versuch statt, die Container, die jetzt eine ganze Weile in Frankreich gestanden haben, nun einfach nur in das Zwischenlager nach Gorleben zu schaffen. Und wie Sie wissen, ist dieses Lager ja als Endlager immer noch in der Erkundungsphase. Also kein Mensch kann zurzeit sagen, es existiert tatsächlich eine sichere Möglichkeit der Entlagerung. Ebenfalls ein Fakt. In der politischen Diskussion kann man jetzt immer erkennen, wie wird die andere Seite dargestellt. Die andere Seite aus Sicht, also aus meiner Sicht des Umweltschützers, würde ich sagen, es wird bei der Atomenergie am falschen Ende gespart. Es wird unverantwortlich mit Risiken umgegangen. Und aus Sicht der Betreiber solcher Kraftwerke ist es dann immer so, die Umweltschützer, die tun immer so, als gäbe es etwas wie absolute Sicherheit, aber absolute Sicherheit gibt es nirgendwo und wenn man mal die Strahlung aus einem Atomkraftwerk mit der Strahlung, die einem während eines Langstreckenflugs trifft, vergleicht, dann stellt man fest, dass die aus dem Flugzeug höher ist. Worum es mir hier geht, ist, und da möchte ich nochmal einen Schritt zurück zu der Überschrift meines Vortrages. Beide beziehen sich auf Fakten. Beide beziehen sich auf Fakten und wie ich finde auch zu Recht. Und trotzdem hilft einem, wenn man sich überlegt, in der politischen Diskussion wird argumentiert, ist sozusagen das Faktum immer die Weihe. Wenn ich mich auf ein Faktum berufen kann, dann habe ich sozusagen schon 75% Recht. Wenn ich sage, meine Bewertung ist eher, das ist mir zu gefährlich, dann ist sofort das Subjektive darin erkennbar. Während wenn man auf das Faktum verweist, was zu dieser subjektiven Bewertung geführt hat, dann kommt man schneller in eine Wahrnehmung, ja, das ist ja, wenn das so ist, wenn das Faktum ist, dann ist das wohl auch die folgerichtige Konsequenz. Und deswegen ist ja zum Beispiel dieser Werbeslogan Fakten, 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 der ist ja aufgezogen, als sozusagen bei uns wird die tatsächliche Wahrheit transportiert. Was sicherlich stimmt, aber es wird eben ein Teil der tatsächlichen Wahrheit transportiert und das wirkliche Leben ist leider so, und wir hatten eben kurzes Gespräch darüber, dass Fakten in ihrer Bewertung eben zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen können. Und bei dieser Frage ist es besonders deutlich, nein, vielleicht ist es bei der anderen Frage noch deutlicher. Beim Thema der Sozialhilfe oder des sozialen Sicherungssystems ist es vielleicht noch deutlicher. Die spalten ja die Gesellschaft seit über 100 Jahren. Die Grundfrage, vor der man da steht, möchten wir, dass die Bürger in unserem Gemeinwesen Eigenverantwortung für sich übernehmen? Ja, das möchten wir, das finden wir gut. Also man soll Eigenverantwortung für sein Schicksal übernehmen. Aber man soll auch Solidarität mit denjenigen, die das nicht können, soll man auch üben. Das, finde ich, ist sozusagen als Wert deutlich erkennbar. So, nun kennt man als Faktum die und die Übertreibung, das heißt diejenigen, die stärker auf den Faktus, den Wert Solidarität setzen, die finden, dass diejenigen, die sagen, man soll gerade die Eigenverantwortung stellen, die setzen sich für eine Ellbogengesellschaft ein. Während diejenigen, die stärker für die Eigenverantwortung eintreten, die sagen, die anderen, die wollen sich dann nur in die soziale Hängematte legen. Beides Diskussionen, die man also jedes Jahr immer wieder findet. Die Metaphern sind auch ehrlich gesagt schon ziemlich ausgelatscht dazu. Der Grundmechanismus bleibt immer der gleiche. Als Fakten werden dann vorgetragen, für die soziale Hängematte, der Florida-Rolf, da hat man also einen Sozialhilfeempfänger gefunden, der selbst sicherlich noch einen Beitrag dazu leisten könnte, seinen Lebensunterhalt besser zu verdienen, der sich ein schönes Leben in Florida, muss ich mal vorstellen, leistet. Das ist doch ein klassischer Fall, dass da ein Fehler im System ist, ne? Von der anderen Seite kann man aber mindestens ebenso viele Beispiele von alleinerziehenden Müttern zeigen, die nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine angemessene Zukunft zu geben mit dem bisschen Geld, was sie kriegen aus dem sozialen Transfersystem. Und natürlich ist es auch klar, man braucht auch Eigenverantwortung. Unser Staat wäre ja nicht in der Lage, allen das Arbeiten abzunehmen, sondern es muss ja auch so sein, dass wir alle ein Stück Verantwortung für unser eigenes Schicksal übernehmen. Und dass es auch Elemente von Ellbogengesellschaft gibt, also da muss man sich ja nur das Verhalten der Manager in den Finanzunternehmen angucken, die, nachdem sie den Kahn in den Dreck gefahren haben, dann trotzdem noch um ihre Zuschläge gestritten haben. Also dass es sowas gibt in unserer Gesellschaft, wird man ja nicht abstreiten wollen. Man sieht also, es gibt diese Spannung, es gibt für alle Positionen da Fakten und es bleibt letztlich die Frage, wie bewertet man denn nun diese Fakten? Und da kommen wir nun in ein riesiges Universum der Perspektiven. Natürlich ist es bei dem Sozialsystem zum Beispiel eine ganz klare Frage, wie man sich da in dieser Spannung aufstellt, hat was damit zu tun, ist man eher ein Einzahler in das System oder jeder ein Empfänger aus dem System. Das ist also ganz klar der interessenorientierte Blick. Der führt natürlich dazu, dass in der Balance die Position sich ein wenig bestimmt. Außerdem, was hat man für Erfahrungen mit dem System gemacht? Wenn der Nachbar der Florida-Rolf ist, hat man eine andere Erfahrung damit gemacht, als würde man jetzt in Stelzhof leben und sehen, da gibt es also viele, die darauf angewiesen sind und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Dann gibt es die Bilder aus den Medien. Bei jedem unterschiedlich, auch je nachdem, es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass wir ganz unterschiedliche Medien verkonsumieren. Und während ich früher noch gedacht habe, die Bild macht die Meinung, glaube ich heute mehr, dass es ein Wechselverhältnis ist, dass sozusagen diejenigen, die Meinung haben, sich die dazu passende Zeitung kaufen und damit in ihrer eigenen Meinung bestätigt sind. Deswegen gibt es ja auch Leute, die die Bild kaufen, Leute, die die Frankfurter Rundschau kaufen oder die Frankfurter Allgemeine. Jeder sucht da ein Stück die Stabilisierung des eigenen Wertesystems. Das hat natürlich eine gewisse Bedeutung, aber anders wäre es nicht erklärbar, dass nach 40 Jahren neuen Deutschland das Bewusstsein in der DDR so gewesen ist, wie es gewesen ist. Und dann gibt es natürlich biografische Einflüsse. Wenn man, wie ich, einen Vater gehabt hat, der sich sehr darum bemüht hat, für seine Familie vorzusorgen, die sind nicht groß verreist und so weiter, dann hat er ein Haus gebaut und hat noch ein bisschen Geld aufgehäuft, damit meine Mutter nie abhängig ist von der Sozialhilfe. Und sozusagen sieht, das ist sozusagen ein bestimmtes Lebensbild, mit dem bin ich biografisch verbunden. Und andere sagen, ach, ich verkonsumiere in meinem Leben ordentlich und am Ende kann ja der Staat für mein Alter aufkommen. Dann würde da, sehen Sie schon in der Art, wie ich das beschreibe, kommt schon eine bestimmte Perspektive auf diese Abwägung zustande, die wieder eine andere Konsequenz hätte in der Abwägung. Und natürlich das eigene Wertesystem. Ich glaube, das brauche ich Ihnen alles gar nicht im Detail zu sagen, weil Sie aus Ihrer Kenntnis sicherlich sehr genau wissen, dass der Blick auf die Welt ganz unterschiedlich ist und damit natürlich dann auch die Bewertung. Last not least gibt es sowas wie parteiliche Bindung, wenn man aus Gründen, wie ich zum Beispiel des Umweltschutzes bei den Grünen ist und man hat da viel mit Leuten zu tun, die sehr stark für ein gut ausgestattetes soziales Transfersystem sich einsetzen, dann ist man auch eher geneigt, das mitzugehen. Man sieht ja diese Perspektive häufiger und kommt entsprechend zu der Bewertung. Und sicherlich würden noch viele andere Gründe dazu führen. So, und was macht man jetzt, wenn man eine Gesellschaft hat, in der man aber Konsequenzen ziehen muss? In der quasi die 62 Millionen wahlberechtigten Perspektiven so unterschiedlich sind? Ja, das ist ja relativ einfach. Man muss jetzt aus dieser weichen Dimension wieder harte Entscheidungen machen, harte faktische Entscheidungen. Und da ist das Einfachste, dass man versucht, na, was heißt das Einfachste? Da ist das, was sich sozusagen über die Jahrhunderte herausgebildet hat, das System bei uns, das versucht, diese Perspektiven erstmal zu bündeln, nämlich in Form von parteilichen Perspektiven, die in ihrer Urform zumindest noch sowas wie konzeptionelle Gedanken hatten. Also an der sozialen Frage ist das besonders gut erkennbar. Das konservative Weltbild hat nach meiner Wahrnehmung, so, das ist jetzt natürlich Bewertung, nach meiner Wahrnehmung stärker den Gesichtspunkt der Eigenverantwortung in den Vordergrund gestellt, während das sozialdemokratische Weltbild eher den Chancenausgleich in den Vordergrund gestellt hat und die Notwendigkeit des Staates auch was für die Schwächeren in der Gesellschaft zu tun, weil man ja auch wahrnehmen kann, dass in unserer Gesellschaft, auch wenn wir alle gleiche Rechte haben, doch ein hohes Maß an Ungleichheit herrscht, ein hohes Maß an faktischer Ungleichheit und das ein Stück weit auch als Unrecht empfunden wird und die Aufgabe des Gemeinwesens darin gesehen wird, diese Balance ein bisschen zu mehr Gleichheit zu verschaffen. Sie hören schon, in welche Richtung meine Tendenz ist, ne? Trotzdem, diese beiden Orientierungssysteme haben sich ursprünglich in der konservativen und in der im eher linken Teil der Parteienlandschaft wiedergefunden. Das hat sich aufdifferenziert. Das ist ja deutlich erkennbar. Es hat sich aufdifferenziert, also die Vorstellung, der Markt löst alles, den vertritt ja nicht mal mir die FDP und für das, was sie davon noch vertritt, kriegt sie 1,8%. Und die Vorstellung, der Staat könnte alles lösen, den vertritt nicht mal mehr die Linke. Also insofern die Vorstellung, dass man da irgendwie diese beiden Elemente in intelligenter Weise kombinieren muss, die ist inzwischen weit verbreitet. Man könnte auch sagen, in der Mitte gibt es ein großes Gedränge und die jetzige Bundeskanzlerin ist ja in besonderer Weise in der Lage dazu, auch immer mal wieder ursprünglich angestammte sozialdemokratische Position so weit zu unterminieren, dass also Wähler aus diesem Lager dann auch in ihr Lager rübergewonnen werden. Das ist sozusagen das politische Handwerkszeug dazu, dass jetzt die Parteien sozusagen Angebote machen, die bestimmte weiche Gruppen, die bestimmte Abwägung in diesen Fragen mit sich bringen, an sich binden. Nun hat es aber Fragen gegeben, die jenseits der Frage soziale Eigenverantwortung, also Selbstverantwortung oder soziale Assistenz oder Unterstützung liegen. Dazu gehört zum Beispiel die Umweltfrage. Und bei der Umweltfrage ist es traditionell so, ich selbst komme auch aus der Linken, ich bin vor 30 Jahren habe ich mich noch für linksradikal gehalten, das ist nicht mehr so, aber ich habe sozusagen einen entsprechenden Zugang zur Gesellschaft gehabt und den haben viele, die bei den Grünen zu Anfang gewesen sind, eben auch so gehabt, dadurch ist auch ein entsprechendes Spektrum entstanden. Trotzdem, wenn man genau hinguckt, ist die ökologische Frage nicht einfach an der Links-Rechts-Frage zuzuordnen. Das sieht man auch daran, dass sie in den Parteienkonstellationen unterschiedliche Repräsentanzen findet. Beim Naturschutz, also beim Respekt gegenüber der natürlichen Umwelt, hat man schneller mal auch Kontakte zur konservativen Seite der Gesellschaft, die auch werteorientiert im Sinne Erhalt der Schöpfung, einen Respekt gegenüber dem anderen in unserer Welt repräsentieren kann. Das ist manchmal damit verbunden, dass man gerne mit seinem SUV dann in ein Naturschutzgebiet fährt und mit einem teuren Fernglas dann Vögel beobachtet. Also es ist nicht alles bruchlos. Aber auf der Seite, dass sozusagen die Kritik an der industriell verschmutzenden Produktionsweise, da hat man eher wiederum die Assoziation zur Linken. Trotzdem ist das ein Aspekt, der so ein bisschen quer geht. Und das macht eben das Element von neuer Unübersichtlichkeit aus, sodass man in den kollektiven Angeboten es auch immer schwerer hat. Aber sie sind alle diesem Problem ausgesetzt. Sie müssen am Ende ein Kreuz machen. Und dieses Kreuz schafft die Fakten. An welcher Stelle sie dieses Kreuz machen. Und natürlich machen sie es alle aus, das ist ja immer das Ärgernis am Wahlabend. Man hat ein Kreuz aus bestimmten Gründen gemacht, die Zähne zusammengebissen und gesagt, dieses Mal kleinere Übel und so weiter. Und dann geht am Abend derjenige, der das Kreuz hin, vor die Kamera und sagt, das war der Lohn für unsere erfolgreiche Arbeit, wir haben unsere Wähler überzeugen können und so weiter und so fort. Ja, also das Kreuz ist das Faktum. Gleich danach geht es wieder mit dem Bewerten und Interpretieren los. Aber das Kreuz ist das Faktum. Im Großen und Ganzen, wenn nämlich das Wahlergebnis anerkannt wird und wenn auch das Wahlergebnis als Entscheidung akzeptiert wird. Und dann muss natürlich aus diesem Wahlergebnis jetzt sich die faktische Politik formen. Und da hat man wieder die Situation, dass viel Fiktives, viel Weiches im Raum ist, nämlich Koalitionsmöglichkeiten und so weiter. Die Logik, nach der sich dann Koalitionen bilden. Das konnten Sie ja jetzt selbst besichtigen in den Jahren, das wird ja auch immer wilder. Prinzip geht es natürlich häufig jetzt in Berlin gerade, das geht dann doch anders aus, als man sich das vorher gedacht hat. Ja. Das geht so lange gut, solange sozusagen der Grundmechanismus, dass die Parteien nämlich loyal nicht nur stehen zu dem, was sie inhaltlich vertreten, sondern dass sie sich auch von ihren Führungspersonen repräsentiert fühlen, solange das ein Fakt ist. Solange diese Bindung nicht überzogen wird, kann Herr Wobereit zum Beispiel dann auch seine Partei in ein Bündnis mit der CDU hineinführen. Und das ist aber, obwohl das ganz weiche Dinge sind, ganz weiche Dinge, wer nun der eine hofft vielleicht auch später auf den Posten, der andere ist aus grundsätzlichen Überlegungen der Meinung, mit den Grünen sollte man nicht, also das kann diverse unterschiedliche Motive haben. Aber am Ende ist die Stimme bei der Abstimmung, das ist letztlich das, in dem dann alles wieder in ein Faktum umschlägt. Und meiner Wahrnehmung nach funktioniert das ganz gut. Auch dann, und vielleicht auch trotzdem, die Frage, wie man ein Wahlergebnis interpretiert, ja durchaus eine offene Frage ist. Wenn ich Sie frage, wie voll ist dieses Glas? Sie kennen die Frage ja alle. Also wenn man das so sieht, man könnte sagen, ja, halb voll ist es eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt mal von der Zahl der Deutschen, die Nichtwahlberechtigten abziehe, dann sind wir nur noch da, dann ist es schon mehr als halb voll. Also habe ich jetzt schon eine klasse Mehrheit mit meinem Glas. Wenn ich jetzt noch die Wahlberechtigten abziehe, dann bin ich immer noch in der Mehrheit. Wir haben nämlich bei der letzten Wahl die Situation gehabt, dass wir von den Wahlberechtigten eben nur 70,1% Wähler gehabt haben und von den Bundesbürgern überhaupt nur 62 Millionen Wahlberechtigte. Das heißt, also unsere Regierung haben nur 25,87% tatsächlich gewählt. Aber Fakt ist, dass von uns in unserer Wahrnehmung unserer Gesellschaft diese Ordnung, in der die, die nicht wählen dürfen, aus guten Gründen nicht wählen dürfen und die, die nicht gewählt haben, selber Schuld haben, dass das sozusagen eine anerkannte Tatsache ist, sodass auch keiner, auch ein scharfer Kritiker der jetzigen Mehrheit, auf die Idee kommen würde zu sagen, dieses Ergebnis akzeptieren wir nicht. Und das macht es nun wiederum ganz schön, finde ich, dass nämlich aus den vielen Fakten, am Ende kommt es gar nicht so sehr auf die Fakten an, das ist mir das Wichtige, sondern dass es letztlich um die Wahrnehmung, wie bewertet man die Zielwidersprüche in den faktischen Konsequenzen, dass es letztlich darauf ankommt und dass man dieses schöne Universum an möglichen Interpretationen dann doch in eine, wie ich finde, vergleichsweise gut funktionierende Abwägung hineinbeziehen, in eine vergleichsweise gut funktionierende Tatsachenübersetzung, Faktenschaffung, Grundlageschaffung für Regierungsfähigkeit übersetzen kann. Ich bin damit ganz zufrieden. So weit wollte ich machen.